schön, dass ihr alle da seid.
Moin, moin. Welt.
Wir sind die Netztheologen und wir, was machen wir eigentlich, Roman?
Heute machen wir eine kleine Vorlesung über Heidegger, habe ich gedacht.
Oh, den alten Nazi.
Genau den, ja. Ein Text aus seiner
Trigger Warning, genau. Der hatte hat ein paar schlaue Sachen gesagt, war aber trotzdem Nazi. Aber wir gucken mal, wie wir ihn kommentieren, aber genau.
Naja, vielleicht finden wir ja irgendwelche Spuren, aber ich glaube, der Text an sich behandelt das Wesen der Technik, heißt das bei ihm dann. Mal gucken, ob das auch schon Nazi-Zeug ist, aber für uns erstmal interessant, wie er moderne Technik deutet. Vielleicht können wir damit was anfangen, auch für unseren Podcast.
Ich bin gespannt, genau. Normalerweise oder auch dieses Mal machen wir ja einfach, versuchen wir irgendwie Theologie, christliche Theologie zusammenzukriegen mit Digitalisierung und so weiter, unterhalten uns da über Themen wie, man sagt immer KI, aber es gibt natürlich noch tausend andere Sachen. Ja, guckt einfach mal in die Podcast-Liste, was wir noch so gemacht haben. Genau, und versuchen das uns so ein bisschen, wie sagt man, ins Gespräch zu bringen.
Ja, und selbst vor allen Dingen.
Genau, kommen spannende Sachen raus, finde ich zumindest. Ich bin Chris, genau, der Nerd bei uns beiden.
Und, ich bin Roman, der Theologe.
Genau. Ja, das war soweit zum Intro, falls ihr uns nicht kennt. Ja, hau rein mit deinem Heidegger. Gucken wir mal, was der Alte uns zu sagen hat.
Ganz kurzer Überblick. Der Text wurde 1949 in Bremen gehalten auf einem Vortrag, also nach dem Zweiten Weltkrieg, und ist dann unter dem Namen publiziert worden, Die Frage nach der Technik. Das ist ein kürzerer Text von 10 Seiten nur. Und wie viele Texte von ihm, finde ich unverständlich. Vielleicht, oder eher nicht unverständlich, aber schwierig wiederzugeben. Also man kann schon verstehen, was er will. Ähnlich wie Tillich macht der Heidegger auch erstmal eine Unterscheidung zwischen Natur und Technik und meint aber etwa andere Aspekte betont der Heidegger darin. Und zwar geht es ihm darum, wie sich die Welt für uns erschließt, sozusagen, wie die Welt uns erscheint, was für Sachen wir darin wahrnehmen. Und dann macht er zwei Schienen. Es gibt die Physis oder die Natur, und die erschließt sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise für uns in der Welt oder bildet eine bestimmte Erfahrungsdimension ab, und die Technik eine andere und vielleicht sogar gegenläufige. Das kann man sehr schön am Beispiel der Blume sehen. Die Blüte, die aufgeht, bei Sonne beispielsweise, wenn sie von der Sonne angeschienen wird, eröffnet uns sozusagen ihre eigene Blüte von sich aus. Ja, das macht Natur. Sie eröffnet, sie lässt uns schauen von sich aus, würde Heidegger vielleicht sagen. Und bei der Technik ist es so, dass dort Dinge nicht von sich aus erscheinen, sondern dass der Mensch sie hervorbringt. Also klar, der Hammer existiert einfach in der Natur nicht, sondern der Mensch hat ihn erschaffen für einen bestimmten Zweck und so. Und diese beiden Erfahrungsweisen kann man ganz grundlegend trennen. Das macht Tillich ja auch ähnlich, sodass es eben eine Art und Weise gibt, wie die Dinge von Natur aus sind und eben künstlich sind, so die grobe Aufteilung. Das macht schon mal, glaube ich, ganz gut Sinn. Und dieser künstlichen Art und Weise der Dinge hervorbringen, würde er dann auch sowas wie das Instrumentale zuwenden oder die Kausalität. Also es gibt bestimmten Zweck, warum ich einen Hammer erschaffe, beispielsweise um Nägel damit einzuhauen. Und das ist ein instrumentaler Charakter, weil ich das als Mittel benutze, ne, den Hammer als Mittel. Und jetzt fragt er, was passiert eigentlich, wenn Menschen sich mit dieser Art der instrumentalen Gegenstände sozusagen ihren ganzen Lebenshorizont abdecken? Also wenn sie nur noch auf diese instrumentalen Dinge schauen, dann...
Also wenn ich es richtig verstanden habe, also er unterscheidet zwischen einer Blume, die existiert halt und macht so ein bisschen, was sie will. Wenn die Sonne kommt, macht sie die Blüten auf und so. Und der Hammer, der hat quasi, der ist Mittel zum Zweck, den hat halt irgendwer geschaffen, weil er irgendwo was reinhämmern will.
Genau, ja. Das wäre die ganz grobe Unterscheidung von Technik und Natur. Und spannend wird es, also bis dahin ist es, glaube ich, auch völlig gut nachvollziehbar und auch gar nicht so hoch trabend. Aber wo es dann spannend wird, wenn es um die moderne Technik geht. Moderne Technik ab der Dampfmaschine beginnt für ihn so ein bisschen die moderne Technik. Dort meinte, die sei nicht mehr wie der Hammer sozusagen hervorgebracht zu einem bestimmten Zweck, sondern... die moderne Technik hat einen ganz spezifischen Zweck, und zwar alle moderne Technik, nämlich, dass sie die Natur, er sagt, herausfordert, also man kann auch sagen, die Natur sozusagen angeht, um aus ihr etwas zu gewinnen, nämlich Energie. Sie stellt, also moderne Technik stellt insgesamt, der Computer würde noch nicht zur modernen Technik zählen. Er wäre dann digitale Technik. Das kennt er ja auch noch gar nicht. Deswegen sind seine Beispiele Dampfmaschine, Atomkraftwerke und solche Geschichten. Und diese moderne Technik hat eben den Zweck, aus der Natur Energie herauszufordern oder fördern.
Ja, habe ich nicht verstanden. Warum ist das jetzt nicht der Hammer? Weil ist auch ein Zweck, oder?
Ja.
Nur der Zweck kann halt viel sein. Ich kann halt irgendwie Bitcoins minen oder Licht anmachen oder heizen oder was auch immer mit der Energie.
Ja, genau. Und
der Hammer kann halt nur hämmern.
Ja, aber genau. Und der Hammer ist auch nicht dazu da, um die Natur sozusagen anzugehen und sie zu belagern oder aus ihr etwas herauszufördern. Also der Hammer ist zwar ein instrumentaler Zweck, ja, oder ein Mittel eigentlich, um etwas zu machen. So etwas wie auch die Windmühle. Sie steht auch im Wind und reagiert auf den Wind und mahlt eben das Korn. Aber die Dampfturbine oder das Wasserkraftwerk oder das Atomkraftwerk, die haben den großen Unterschied, dass sie sozusagen die Natur im gewissen Sinne zerstören, weil sie nur aus der Natur ein Element herausnehmen wollen, nämlich die Energie. Das ist so ein bisschen der große
völlig,
Unterschied.
Völlig nicht verstanden. Also was ist der Unterschied zwischen einem Wasserkraftwerk und einer Windmühle? Also das ist ein Rad, das dreht sich durch Naturkraft und einmal missbrauche oder benutze ich die Kraft, um halt ja zu mahlen. Das ist ja auch irgendwie, braucht man ja auch Energie für. Und das andere Mal habe ich halt einen Strom und der Strom wird dann benutzt, um zum Beispiel auch Korn zu mahlen. Also
genau.
Den Unterschied verstehe ich jetzt nicht.
Ja, er macht das mit einem Sprachspiel, versuchte das den Unterschied zu erläutern. Und zwar bei der Wassermühle, die wird in den Fluss gestellt, damit der Fluss sie antreibt. Das Wasserkraftwerk hingegen wird nicht in den Fluss gestellt, sondern der Fluss wird in das Wasserkraftwerk gestellt. Das sind einfach zwei Sätze, die er umdreht. Ja? Und darum geht es einfach um die Erfahrung, die der Mensch mit der Lebenswelt macht. Also wenn ich den Fluss wahrnehme als eine Hilfe, dann kann ich meine Wassermühle hinstellen und der hilft mir, das Korn zu mahlen. Und der Heidegger meint, die moderne Technik, der moderne Mensch denkt nicht mehr so in dieser alten Denkweise, sondern er denkt, da ist ein Fluss und ich muss ihn ausbeuten, deswegen stelle ich den Fluss in mein Wasserkraftwerk allein dazu, damit der Fluss Energie liefert. Der Fluss ist nicht mehr Fluss, er ist reiner Energielieferant und wird als Fluss nicht mehr wahrgenommen. Das ist beim alten Bauer nicht so. Der hat eine andere Lebenserfahrung, der hat eine andere Lebenswelt.
Okay, also es geht auch so ein bisschen um das Mindset dahinter. Also nicht
ganz
so sehr,
genau, ja.
Was die Maschine genau macht, sondern eher,
ja.
Wie verändert, dass ich jetzt Energie gewinnen kann als
ja.
Menschheit, wie verändert das unser Denken
mit Natur.
Über die Natur? Ne?
Genau,
also die Natur ist
absolut
nicht
gutes
mehr,
Wort. Ja, Mindset.
Ja, okay, das kann ich schon eher nachvollziehen, ne? Dass man halt sagt, wie wir die Natur sehen, also das sind ja diese plakativen Sachen, die UreinwohnerInnen von Urwald, die dann im Einklang leben und wenn ich einen
genau.
Rund erlege, dann muss ich auch immer aufpassen, dass ich auch wieder eins, ne, und so weiter.
Ja, genau.
Das ist ja so ein bisschen wahrscheinlich das eine Extrem und das andere wäre halt dann, okay, ich sehe einen Baum, ich sehe ein potenziell Holz und ich sehe, ich kann das an ganz viele Leute verkaufen und dadurch halt wachsen.
Genau, ja, genau, das ist es. Also dieses Wort Mindset finde ich ganz gut gewählt und genau darum geht es. Also, dass moderne Technik ein anderes Mindset generiert als die vormoderne Technik oder die überhaupt keine Technik. Die Natur würde ja ein ganz anderes Mindset generieren. Ja? Damit, bei der Natur wärst du ja sozusagen völlig auf die Natur angewiesen, um zu leben. Ja? Die Beeren, die im Wald wachsen, auf die wärst du als sozusagen vormoderner Mensch ja angewiesen, dass sie da sind, sonst verhungerst du. Ja, und der moderne Mensch, der erfindet den Acker, und zwar ist die Erde schlicht und einfach nur noch dafür da, in seinem Mindset, damit sie die Beeren oder die, keine Ahnung, die Kartoffeln produziert. Die Erde ist schlicht und einfach Produzent von Energie, im gewissen Sinne auch.
Na gut, aber Ackerbau gibt es doch schon viel, viel länger als die moderne, also gab es ja schon zu biblischen Zeiten, ne? Also dass du halt irgendwie Land auch genutzt hast.
Genau. Aber was der Unterschied...
Das wurde ja auch schon ausgebeutet, oder? Also ich meine, es gibt doch auch dieses Brachliegengebot, ne, dass man irgendwie nach einem 7 Jahren Ackerbau soll man es einmal brachliegen lassen, damit sich die Erde auch wiederholen kann.
Ja, ja,
das heißt,
genau, das konnte es aber nicht, weil der Mensch beispielsweise Natürlich gab es den Acker, aber worauf war der Mensch angewiesen? Dass der Ackerboden fruchtbringend ist, dass es regnet, dass die Sonne scheint. Das sind alles Umstände, wo der Mensch sozusagen rein passiv von der Natur lebt. Heute würde man sagen, als moderne Technik würde kennzeichnen, dass man super den Dünger verwendet, dass man nicht vom Regen angewiesen ist, weil man gießen kann durch moderne Technik, durch Geräte, durch Schläuche, dass irgendwelche Traktoren die Erde irgendwie bearbeiten und so. Das ist dieses Mindset, ich gehe an die Natur heran und benutze sie nur noch für den einen Zweck, nämlich der Energielieferung.
Okay, aber das, also wir sind ja natürlich jetzt 70 Jahre später oder irgendwie sowas. Und bei uns dreht sich das natürlich jetzt wieder so ein bisschen, ne? Ich glaube, wir hatten in einer der letzten Folgen das ja auch schon mal überlegt mit erneuerbare Energien und so, dass die uns ja wieder ein bisschen mehr in diesen Naturrhythmus auch zurückbringen, ne? Also wir sind, also, oder sagen wir mal, die Illusion lässt sich nicht mehr so aufrechterhalten. Also natürlich sind wir ja trotzdem auch hardcore abhängig, ne? Von Regen und so weiter. Nur halt nicht mehr ganz so direkt wie früher oder vielleicht auch ein bisschen weniger. Und jetzt zum Beispiel durch meinen Stromverbrauch kann ich halt, ich muss halt dann den Strom vor allem verbrauchen oder speichern, wenn die Sonne scheint und der Wind bläst. Das geht dann wieder so ein bisschen weg von diesem Mindset, was er da halt jetzt meint wahrscheinlich, ne? Also dass man halt, aber das war natürlich damals noch weit weg, also da gab es natürlich wahrscheinlich noch keine einzige Photovoltaikanlage, ja.
Ja, und das Mindset muss man aber immer auf die Dinge da draußen in der Welt sozusagen beziehen. Also selbst wenn wir heute sagen würden, ja, wir brauchen Photovoltaik, wir brauchen Windräder und die drehen sich nun mal da erst dann, wenn der Wind ist. Was für eine Auffassung haben wir vom Wind? Ja, haben wir heute wirklich eine andere Auffassung vom Wind? Oder sind wir sozusagen ursprünglich am Wind als, keine Ahnung, als Schicksal? Oder würden wir sagen, der Wind ist trotzdem nur in unserem Mindset immer noch da als Energielieferant. Der einzige Unterschied ist, dass wir ihn noch nicht beherrschen. Also was für eine, ja genau, Mindset haben wir vom Wind. Also der Heidegger bringt auch Beispiele aus der Kultur, beispielsweise den Tourismus. Ja, wenn die Leute zum Rhein gehen, ja, die Leute gehen zum Beispiel in eine Stadt oder die gehen zum Fluss, um sich das anzugucken. Da wird der Fluss ja nicht als Fluss wahrgenommen, sondern als touristisches Attraktionsding sozusagen, was man besuchen haben muss, wo man ein Foto draus macht. Und dieses Mindset ja, gab es vor der touristischen Zeit ja sozusagen gar nicht. Wenn man ging wandern in den Wald, keine Ahnung, damit es einem irgendwie, damit man dann nachdenken konnte oder so. Und heute geht man irgendwie mit einer Gruppe Touristen wandern, um irgendein Restaurant zu erreichen oder zu essen oder sowas, keine Ahnung.
Ja, aber es ist das, keine Ahnung, also ich denke da jetzt irgendwie so an Kapitalismuskritik. Also ich meine, gewandert ist man natürlich vorher auch und Natur hat man sich vorher auch angesehen und man war wahrscheinlich auch beeindruckt von dem, keine Ahnung, der Sicht vom Berg runter oder was auch immer. Kreidet er da jetzt die Kommerzialisierung davon an oder den ausbeutenden Charakter oder dass ich versuche damit Profit zu machen, ne, als Tourist? Also ich habe halt. Genau, ich wohne halt hier jetzt gerade in der Gegend, da ist ein schöner Fluss. Und wie kann ich das jetzt sozusagen, diese Sicht auf diesen Fluss ausbeuten, um halt davon Profit zu machen, sozusagen, anstatt ich genieße es halt, weil ich eh vorbeigehe oder ich gehe halt dahin, weil es schön ist, sozusagen.
Ja, na, ich glaube, also klar, man könnte diese Kapitalismus- und die Ausbeutungskritik darin lesen, aber es scheint so, dass der Mensch, der diesen Fluss jetzt als touristische Attraktion verkaufen will, das ja nicht. Dass er gar nicht so richtig frei in seinem Mindset ist. Für ihn bietet sich dieser Fluss gerade so dar. Ja? Er hat ihn in seinem Mindset, in seiner Erfahrung schon so wahrgenommen. Er kann ihn gar nicht irgendwie anders wahrnehmen. Deswegen würde vielleicht Heidegger nicht sagen, da ist irgendwie so ein böser Kapitalist, der den Fluss missbraucht oder so, sondern unser gesamtes Mindset ist schon so bestellt, weil wir Tourismus haben, dass es ganz logisch ist für den Flussbesitzer, sage ich mal, seinen Fluss als touristische Attraktion hinzustellen.
Also es geht um einen Shift im Mindset, um jetzt
Genau.
mal das völlig englisch auszudrücken, ne? Eine Veränderung von unserem Mindset. Gibt es da ein deutsches Wort? Ich weiß gar nicht.
Vielleicht irgendwie, ja, Geist,
Denkweise
keine
wahrscheinlich
Ahnung,
oder so.
Denkweise, ja.
Und er sieht
Wahrnehmungsweise.
es jetzt aber nicht als eine Folge von der Moderne, dem immer schneller werdenden Fortschritt, Wandel und so weiter, sondern ganz explizit als Technik, ne? Also, und
Ja,
wobei ich eben. Ich kann es immer nur so ein bisschen abstrakt begreifen. Also, ich weiß, ich kann schon verstehen, dass er da irgendwie was macht, aber so richtig griffig ist es mir halt jetzt noch nicht. Genau, aber er sieht eben nicht zum Beispiel der Abkehr vom Feudalismus hin zum Kapitalismus, ne? Oder die Moderne als plötzlich passieren die Dinge viel schneller. Ja, ich bin kein Soziologe, ich kann das alles nur so halb definieren. Sondern er bezieht es ja, also wahrscheinlich greift das ja alles ineinander, aber er hat ja irgendwie ganz speziell auf, in seinem Fall, Dampfmaschine oder ähnliches Gerät. Das verstehe ich noch nicht so ganz, warum er da den Fokus drauf legt. Oder was für eine Vision hat er denn? Also was passiert denn dann? Was ist denn das, die Utopie oder Dystopie, die dahinter, die dann dadurch kommt oder so? Hat er da irgendwie sowas mal aufgezeichnet? Oder
ja,
beschreibt er einfach nur? Also er ist ja schon Phänomenologe.
Ja, er beschreibt hauptsächlich, ohne das groß zu werten. Tatsächlich sieht er eine Gefahr, und zwar, wenn in diesem Zusammenhang, dass ich die Dinge um mich herum nur noch in ihrer Funktion als Energieträger beispielsweise oder als Kapital wahrnehme, dann kann es für ihn natürlich passieren, dass auch der Mensch so wahrgenommen wird. Und das macht er an einem Beispiel des Holzfällers deutlich. Also wenn früher der Holzfäller rausgegangen ist, um ein bisschen Holz für seine Hütte zu hacken, natürlich hat er da war das Instrumental, dass er seine Axt da benutzt hat, um eben Holz zu gewinnen, um wiederum Feuer zu machen und Wärme. Das ist schon alles technisch, aber der Unterschied ist heute, dass kein einziger Holzfäller wahrscheinlich rausgeht, um seine Hütte zu beheizen, sondern um Holz zu fällen für eine Holzindustrie, die dieses Holz für IKEA-Möbel gebraucht.
Und das heißt, das ist doch das klassische Karl Marx, oder? Also diese Entfremdung von deiner eigenen Arbeit. Du,
genau. Ja, genau. Entfremdung und eine Einordnung des Menschen in einen Zusammenhang, in einen technischen Zusammenhang. Ne? Also der Holzfäller ist als Holzfäller nur noch relevant. Er sagt dann, er ist Bestand, weil er gestellt wird zu einem Bestand in einem Netzwerk für die IKEA-Möbelindustrie. Dafür ist der Holzfäller da.
Das heißt, also IKEA hat er wirklich schon geschrieben.
Nein, das ist ja so ein Beispiel. Aber das heißt, Menschen werden sozusagen degradiert zu einer Kette, zu einem Glied in der Kette moderner Technik, ja, oder des modernen Kapitalismus. Natürlich, du kannst es auf Marx gut beziehen mit seiner Entfremdung von der Arbeit, von der Natur, von sich selbst.
Der Mensch also er sieht es nicht, ich weiß nicht ganz genau, wie es in der Zeit ist, aber das ist ja schon so, dass aufkommende Atomzeitalter und so, wo es ja auch diverse Erlösungsideen gab. Ne? Also Technik wird uns erlösen, wir werden irgendwann alle nur noch ein Stückchen Blei in unserem Atomkraftwerk im Keller und dann sind wir den ganzen Winter warm. Und ne? Also ich glaube, da gibt es ja schon noch so diese Vorstellung, alles wird zu einer riesigen geilen Welt, wo alles Technik und viel geiler ist und so. Das ist ja schon so ein bisschen auch die Zeit. So, ne? Also er sieht aber da jetzt, oder ist das das Besondere auch, dass er halt eben sagt, so ja, vielleicht werden wir uns auch alle versklaven, anstatt dass wir alle frei werden durch die Technik? Oder ist das jetzt völlig, also denkt er, weiß er da irgendwas?
Ja, also an einer Stelle sagt er, die größere Gefahr erwächst nicht dadurch, dass wir Atomenergie negativ gebrauchen können, also eben im Krieg, sondern dass wir vergessen, in welchem Mindset wir leben. Also das scheint für ihn schon eher die größere Gefahr zu sein, nicht die Auslöschung der Menschen durch die Atombombe, sondern dass wir vergessen haben, was eigentlich wichtig ist, was zählt, dass der Mensch in seinem Wesen, sagt er ja dann solche Sätze, wieder wahrgenommen werden muss, sondern dass wir sozusagen ein fremdes, ein technisches Mindset überstülpen auf unsere Welt im gewissen Sinne naturvergessen sind, ohne dass das jetzt esoterisch klingen sollte oder so. Das scheint für ihn die größere Gefahr zu sein, weil das eben Entfremdung, also Karl Marx würde genau diesen Begriff der Entfremdung gebrauchen und das sich selbst fremd geworden zu sein, das passt da ganz gut, das finde ich gut, dass du das gebraucht hast, das scheint wichtiger für ihn zu sein.
Also ich habe mal irgendwann, ich lese ja nicht, aber ich habe es glaube ich irgendwo gelesen, im Internet oder so, dass der schon auch so ein bisschen so ein verschrobener Typ war, der da irgendwie in seinem Waldhaus gehockt hat, ne? Keine Ahnung, die Nazis waren jetzt vorbei, vielleicht war ihm langweilig. Und das klingt jetzt irgendwie auch schon so ein bisschen so. Ne?
Ja, absolut,
also ist halt vom Nazitum direkt in die Esoterik abgedriftet, ja. Und ich mache das natürlich jetzt so ein bisschen lächerlich, ja, aber so stelle ich mir das halt vor, dann sitzt er da in seinem Waldhaus und geht halt irgendwie an die Ecke und guckt dann in den, keine Ahnung, war es nicht Schwarzwald oder so, wo der war,
ja, genau.
Und guckt da so runter und sinniert dann so rum, dass die Welt ist leider am Abgrund, die Nazis sind vorbei und jetzt wertschätzen die das alle nicht mehr und hacken Holz für IKEA anstatt ich weiß nicht.
Ja, also das ist sicherlich so, in seiner persönlichen Beschreibung stimmt es wahrscheinlich in groben Zügen. Aber die Frage ist ja für uns, ob das, was er analysiert, Sinn macht. Also es ist ja völlig egal, was für ein Typ er selber war, der hätte ja verrückt sein können und ein Nazi war ja ohnehin. Die Frage sollte sich für uns ja stellen, ist das, was er da durchdenkt, eigentlich sinnvoll für uns? Können wir damit was anfangen? Können wir das verstehen? Und hat er vielleicht ein bisschen Recht auch? Und in dieser Hinsicht finde ich diese Mindset-Analyse jetzt nicht völlig an der Realität vorbei. Und was er nicht hat, aber das könnten wir, oder das habe ich mir überlegt, das könnte man ja dazu ergänzen, digitale Technik. Ja, also was wäre da der Unterschied zur modernen Technik? Also natürlich geht es bei uns nicht darum, dass wir mit dem Laptop oder, also nehmen wir ein konkretes Beispiel, wir haben eine Folge über Fitbit
Smartwatches,
ja. Und da würden wir doch sagen, natürlich geht es bei diesen Dingern nicht darum, dass man irgendwie Energie generiert, wie das Atomkraftwerk machen will, aber Daten zum Beispiel. Ja? Also die digitale Technik könnte man dadurch kennzeichnen, dass sie Informationen und Daten generieren will und den Menschen, uns, nur noch so wahrnimmt, dass wir Datenspender sind und nicht mehr Menschen. Ja? Das ist ja auch eine Degradierung, ein anderes Mindset sozusagen. Wie nimmst du Welt wahr? Nimmst du es als Energielieferant wahr oder nimmst du es beispielsweise jetzt durch digitale Technik als ein Datenvolumen wahr, das du nur noch abschöpfen musst?
Ich komme noch nicht so ganz mit den Trennungen. Ne? Also was davon ist jetzt Technik und digital und was ist irgendwie auch vielleicht in der Natur des Menschen drin?
Ja. Ja.
Ne, also natürlich gab es halt immer schon Utopie-Erzählungen und Sachen, es wird alles total schlimm und früher war alles besser. Mhm. Ich glaube, das ist ja nichts Neues. Und natürlich finde ich es spannend, wir hatten ja auch schon mal drüber erzählt, was für Utopien es auch am Anfang von der digitalen Welle gab.
Ne? Klar.
Mhm. Eigentum wird anders kombiniert, das könnte vielleicht Kapitalismus kaputt machen endlich. Mhm. Ne? Also da gab es ja auch solche Leute, die diese Utopien gezeichnet haben. Ne? Man kann plötzlich Eigentum weitergeben, ohne es selbst zu verlieren, indem man es kopiert und so. Ne? Mhm. Also das sind natürlich riesige Änderungen, die es da gab, Vernetzung und so weiter. Und so ähnliche Sachen, stelle ich mir vor, gab es halt irgendwie auch mit der Erfindung der Dampfmaschine oder so, wo plötzlich Leute dann diese Vision gesehen haben, krass, das kann uns Arbeit wegnehmen, ne? Abnehmen erstmal wahrscheinlich, ne? Wegnehmen natürlich auch. Ja, und diese Denkweisen mit Entfremdung und so, klar, das gibt es halt irgendwie dann auch. Aber mir fällt es schwer, da jetzt irgendwie so, vielleicht habe ich es deswegen unterbewusst versucht, so ein bisschen lächerlich zu machen, ne? Mit dem Waldschrat-Gedanken. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich habe da jetzt irgendwie wenig Bezug zu. Ich weiß jetzt nicht so richtig, wo das was Hilfreiches rauskommen soll. Also natürlich verändert uns die Umgebung, in denen wir leben, ne? Und die Menschen und die Technik, mit denen wir interagieren.
Ja, aber die Veränderungen an sich leben, aber sind ja nicht negativ zu beurteilen, sondern was für Konsequenzen erwachsen daraus. Also wenn wir das Beispiel bei der Fitbit-Uhr haben, dass die Krankenkassen die Daten ausbeuten könnten, ja, um beispielsweise, wenn wir uns ungesund verhalten, uns die Kosten zu erhöhen, dann hat das ja negative Konsequenzen. Ja, da würdest du doch zustimmen.
Ja, natürlich, klar.
Ja, und was
so war es ja auch bei der anderen Technik-Sachen. Ne? Du hast ja immer das Problem, dass, weiß ich nicht, der Traktor eben Arbeitsplätze wegnimmt von den ganzen Bauernhofsarbeitern. Ne?
Genau, ja. Und das ist doch der Punkt. Also, wenn wir hier eine technische Entwicklung haben, die ganz offenkundig missbraucht werden kann, dann war doch immer unser Votum in dem Podcast beispielsweise, Lösungen zu finden, wie das umgangen werden kann. Du hast dich dann immer für Anonymisierung eingesetzt zum Beispiel. Du würdest doch sagen, okay, es ist ja nicht, das Problem ist ja nicht, dass man Daten erhebt beispielsweise über Fitbit, sondern dass man, das Problem ist, dass diese Daten personengebunden sind und die Krankenkasse genau sehen kann, dass ich schlecht lebe. Wenn man das anonymisiert, ist dieses Problem beispielsweise vielleicht beseitigt.
Mhm. Ich tu mich insgesamt ein bisschen schwer damit, da so eine Kurve zu kriegen irgendwie. Zu unserem Thema über, wie kriegt man dann Christentum da rein, ohne jetzt halt die üblichen sozialen Phrasen zu haben.
Ja.
Ne? Von Bewahrung der Schöpfung bis hin zu Arbeiter und Arbeiterinnen, Nehmerrechte. Ja. Mhm.
Ja.
Das ist ja irgendwie ganz klar. Oder jetzt eben im modernen Fall dann, meine Daten gehören mir und sowas. dann, und natürlich finde ich es auch super spannend, was das mit, wie wir Menschen, Gott und Welt wahrnehmen, durch solche Veränderungen. Also, keine Ahnung, wir beide haben uns jetzt einen Vortrag angehört von so einem Facebook-Typen, grottenschlecht war der gewesen, kann man hier mal so raushauen. Was habe ich mich da erinnert? Ich glaube, es war die Frage, kann eine KI voraussagen, wann ein Mensch sterben wird? Und dann ging dieser Typ halt davon aus, so, ja, ja, logisch, das ist alles nur eine Frage der Daten, ne? So irgendwie. Und dann war das Thema halt vorbei und du denkst dir halt so, Alter, was ist das für eine Denkweise, ne? Genau. Also natürlich ist das kompletter Bullshit, weil es alles viel zu kompliziert ist, ne? Und es ist halt eben nicht nur eine Datenfrage, ob du morgen vom Auto überfahren wirst und so. Also was da, also ich, das ist wrong on so many levels irgendwie, ne? Also klar, wenn du jetzt irgendwie davon ausgehst, dass die Welt komplett determiniert ist und du nur irgendwie denkst dir so, Alter, was ist kaputt bei diesem Typen? Und da hat er irgendwie anscheinend auch noch, zumindest bei Facebook Deutschland, irgendwie eine hohe Position oder so. Das ist echt lächerlich. Habe ich auch nur gedacht, ja. Aber es ist ja witzig, dass es anscheinend Technologien gibt, in dem Fall jetzt ging es mal wieder um KI und so, die halt eben dieses Denken verändert. Dahin, dass diese Person zumindest halt ernsthaft anscheinend glaubt oder zumindest meint, sie müsste das da halt aus Verzweiflung auf so einer Konferenz sagen, damit die Leute einem zuhören, ich weiß nicht. Aber das ist ja eine Veränderung, die hätte man ja wahrscheinlich jetzt ohne diese Technik nicht gehabt, ja.
Mhm, genau.
Insofern, sowas finde ich dann schon wieder interessant.
Genau, also, das finde ich auch sehr plausibel, was du sagst. Also da, in solchen Extremen zeigt sich dieser Switch im Mindset ganz deutlich, natürlich viel zu überdeutlich. Klar, also nicht jeder ist jetzt irgendwie, denkt an den, wenn er an den Rhein denkt, oh, das ist eine touristische Attraktion, die ich da besuchen kann. Aber es gibt ja Leute, die so denken. Insofern kann man sagen, hat Heidegger schon mit seiner Analyse durchaus mal recht an einigen Stellen, wo man das auch klar zeigen kann. Natürlich denkt jetzt nicht jeder Mensch so.
Ja, aber war das so ein Durchbruch? Also ich habe ja damals nicht gelebt, aber war das so ein Durchbruch? Also ich finde es halt immer noch so irgendwie.
Seine Analyse meinst du?
Ja, ist halt irgendwie so offensichtlich und er war ja auch bei weitem nicht der Erste und ich glaube, es gab sicherlich irgendwelche Denkerinnen, die da vorher schon was gemacht haben. Also wenn man halt irgendwie sagt, so krass, wir sind gerade im Umbruch von Feudalsystem zu persönlicher Freiheit hin zu Kapitalismus oder so. Und Karl Marx zum Beispiel, ne? Ich glaube, den könnte man da ja vielleicht anbringen. Irgendwas ändert sich gerade und jemand denkt dann rüber und denkt einen Schritt weiter oder denkt so, krass, es verändert sich gerade was macht das für Unterschiede? Mhm. Dann kommt irgendwie dieser Typ daher, sitzt in seinem Wald und 200 Jahre später und sag halt so, ich kann es halt irgendwie immer noch nicht ernst nehmen. Ja. Ja. Vielleicht ist es diese Denkweise vorher so phänomenologisch noch nicht da gewesen.
Genau, oder, das ist eigentlich der Punkt, ja. Vielleicht ganz kurz als Antwort, worin er wirklich innovativ ist, ist, dass er die Veränderung nicht beschreibt im Sinne von empirischen Dingen, wie sich jetzt Leute verhalten oder so. Ja, psychologische Beschreibung oder so. Sondern genau das Wort, was du gesagt hast, Mindset. Also dieses, wie nehme ich Welt wahr, das ist sein Ding. Das ist die Phänomenologie. Also, wie nehme ich überhaupt den Baum wahr? Wie nehme ich den Rhein wahr? Und da hat er zum ersten Mal wirklich gut beschrieben, dass Technik, also technische Artefakte, technische Geräte, aber natürlich auch das, was er eben, er nennt das immer Wesen der Technik. Man könnte sagen, also die Fähigkeit, wie wir den Baum, wie wir den Rhein wahrnehmen, dass das switcht. Also dass die Mensch tatsächlich bei dem Rhein irgendwann im Wesentlichen seine touristische Attraktion sehen und im Zweiten den Fluss. Mhm. Dieser Switch, den hat er zum ersten Mal wirklich in seiner Zeit beschrieben. Für uns heute ist das jetzt gar nicht mehr so neu, weil solche Leute wie Foucault beispielsweise, der französische Philosoph, der dann über diskursive Macht oder Diskursivität spricht, der beschreibt ähnliche Sachen. Der würde auch sagen, es gibt Mindset bei vielen Dingen und das verändert sich immer und so. Der macht das dann bei Geschlecht und Sexualität, der Foucault, aber Heidegger dann eben bei seinen Beispielen. Und das machen die aber schon zum ersten Mal, das gab es vorher nicht. Mhm.
Ja, okay. Also ich will dann Ehre wem Ehre gebührt. Vielleicht, um nochmal so einen Bogen zum Christlichen zu bekommen.
Ja.
Das ist vielleicht auch ein bisschen abgedroschen, aber ich finde es trotzdem immer noch interessant. Ich will jetzt nicht sagen, ob das christlich ist, aber zumindest gibt es, glaube ich, bei vielen ChristInnen das Bedürfnis, dass es irgendwas Stabiles gibt, was im Christentum vermittelt wird, eine Weltsicht.
Ja.
Ne?
Ja.
Und es gibt da natürlich Veränderungen in der Weltschicht, ne? Wie zum Beispiel jetzt Phänomenologie oder auch dann Foucault und so weiter, also Digitalisierung. Also das geht ja immer weiter, Modernisierung. Und gibt es dann, oder hast du da einen Gedanken, was vielleicht bleibt, christlich gesehen? Also wenn, ich finde sowas auch mega spannend, auch jetzt später zum Beispiel zu, wenn wir jetzt gerade in der Phase sind, die ein bisschen weg von dem Individuum-Denken geht, ne, der Aufklärung und so weiter, des Humanismus, was natürlich auch sehr viel mit Christentum begründet wird und sicherlich auch nicht zu Unrecht, hinzu irgendwie, man lebt halt auch nicht isoliert, sondern es gibt irgendwie Beziehungen, ne, und ja, manchmal da vielleicht auch Ideen aufgreift, die irgendwie aus dem Buddhismus kommen oder so. Dinge verändern sich sozusagen und es gibt auch schon das Bedürfnis, dass es eine gewisse Wahrheit gibt, die vermittelt wird im Christentum oder vielleicht auch durch die Bibel oder so, die halt bleibt. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Also gibt es irgendwas, was christlich ist und was darüber hinaus bleibt dann? Über solche fundamentalen Veränderungen und Sichtweisen und so.
Was christlich bleibt, ist, da gibt es, glaube ich, schon eine ganz wichtige Sache, und zwar das, was wir unter Schöpfung verstehen würden. Also wenn das Wesen der Technik, wie Heidegger es beschreibt, wesentlich mit der Weise zusammenhängt, wie wir Wirklichkeit verstehen und wie wir Welt verstehen, dann ist die christliche Antwort darauf, dass wir sie als Schöpfung verstehen und nicht als Instrument, nicht als Energieförderung, nicht als Datentonne, die wir absaugen, sondern als Schöpfung. Und das finde ich dann wiederum sehr theologieanschlussfähig, was Heidegger da beschreibt.
Weil wir erklär nochmal, das finde ich, also was ist der Unterschied? Also wie begreife ich die Windmühle und das Wasserrad, wie begreife ich das als Schöpfung und nicht als, was auch immer wir halt sonst hatten, ne? Mittel zum Zweck oder Energielieferant oder was auch immer.
Ja, genau. Also erst einmal nehmen wir mal das Atomkraftwerk. Ja, ist jetzt nicht der beste Energieträger, den es gibt, aber es gibt ihn hier nun mal jetzt. Man kann natürlich das Atomkraftwerk verstehen instrumental und wie wir es wahrscheinlich auch so allgemein tun, als ein Energielieferant, der Uran spaltet, das heißt ein Element aus der Erde. Dieses Element ist irgendwie dazu da, gespalten zu werden. Das stabilisiert unser Leben. Das wäre so die technische Auffassung. Als Christen können wir sagen, schon allein, dass es so etwas wie Uran in der Erde gibt, das ist eine Schöpfungsgabe. Ja, das haben wir nicht gemacht, das ist uns gegeben. Es ist auch gegeben worden, geschenkt worden, dass wir auf so etwas wie die Spaltung gekommen sind. Ja, also wir könnten eine ganz große Dankbarkeitsschiene einschieben und sagen, dass diese Elemente da sind, dass wir unser Leben so organisieren können, wie wir es heute tun, in Häusern leben und nicht mehr in Baumhütten, dass wir Strom haben und nachts Licht. Das ist zwar durch Menschen gemacht, das kann man ja nicht bezweifeln, aber dass das alles möglich war, ist eine reine Gottesgabe, ist rein schöpfungsgegeben. Dass ich morgens aufwache, ist Gottes gegeben. Dass ich mein Licht überhaupt anschalten kann, ist Gottes gegeben. Das heißt, hier runterzuschieben, dass alles, was wir jetzt schaffen, immer ein Geschenk ist, das verändert, glaube ich, auch ein großes Stück weit unser Mindset. Dass wir die Dinge nicht nur in ihrem instrumentalen Charakter und in ihrem in ihrem Gestell oder sowas, in ihrem Bestand wahrnehmen, sondern als Geschenk dankbar leben und so. Das kann das Christentum deutlich machen. Und da kann es auch sozusagen die Technik in gewisser Sinne umbiegen, die Technik nicht nur in ihrem technischen Charakter wahrnehmen, sondern auch in ihrem geschaffenen Charakter durch die Menschen und durch Gott.
Also sozusagen, okay, auch nicht nur Mittel zum Zweck, sondern auch das Erschaffen von einer Dampfmaschine oder von einer KI kann schon ein schöpferischer, also irgendwas sein, was halt eben über die Funktionalität hinausgeht, sozusagen.
Absolut. Ja, klar.
Das ist ja so ein bisschen auch wie Schönheit, ne, oder so. Ja. Also, dass ich halt sage, ein Bild zu malen oder so, muss nicht immer nur einen funktionalen Charakter haben, sondern ich kann es manchmal auch einfach nur tun, weil es, schön ist oder weil ich möchte oder aus Dankbarkeit,
genau.
Ja, Ausdruck, genau. Ja, das finde ich ganz cool. Also, du hast einen Dankbarkeitsebene, so zieht man ein, das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite bewahrt es doch wahrscheinlich auch vor so einer Illusion der Unabhängigkeit, oder? Also, dass man halt Ich habe gerade so Wissenschaftsgläubigkeit und so, die halt sagt, so, ja, nette Erzählung da mit Gott und so, aber jetzt können wir den Atom auch selber spalten, ne? So brauchen wir jetzt alles nicht mehr und genau. Können die Dunkelheit beherrschen und wir können, sind nicht mehr so abhängig von Sonne und genau, Regen bei genau. der Ernte und so. Und
genau, und bei dieser entfesselten Autonomie, die der Mensch sich selbst zuschreibt, kann das Christentum immer wieder darauf aufmerksam machen, dass wir doch eigentlich in unserem Wesen passive Subjekte sind. Ja? Unser Leben haben wir uns nicht gegeben, dafür, dass wir uns morgen aufwachen, haben wir uns nicht gegeben. Ja? Also schon allein dieses billige Beispiel,
Atmen, ne?
Dass also ich das morgens halt irgendwie aufwache, das kann ich durch nichts garantieren. Es gibt auf der Welt bis jetzt nichts, was mir hundertprozentig garantiert, dass ich morgen aufwache. So etwas Banales muss man sich immer vergegenwärtigen und sagen, okay, das ist ja echt, echt krass. Das muss irgendwie eine Gabe sein, dass das passiert.
Ja, ich habe mich gerade erinnert, deswegen habe ich reingerufen, mit dem Atmen, ne? Dass wir halt irgendwie Atemwesen sind, die halt quasi wirklich die ganze Zeit darauf angewiesen sind, dass wir ausatmen und dann eben darauf vertrauen, dass auch wieder Sauerstoff da ist, den wir wieder einatmen können. Ne? Mhm. Also wir müssen so dieses Loslassen und wieder Vertrauen, Gottvertrauen haben. Mhm. Genau, also wir können das nicht kontrollieren oder so, ne? Also klar, man könnte sich irgendwie eine Cyborg vorstellen oder irgendwie eine Maschine, die mir das irgendwie oder so. Also es zeigt so ein bisschen das Pathologische auch, ne? Wie krankhaft das ist. Wenn ich jetzt denke, ich müsste gucken, dass ich eine Maschine baue, die mir das garantiert, dass ich den nächsten Atemzug nehmen kann, ne? Also das ist schon interessant.
Ja, würde Heidegger sagen, du bist schon im Mindset der Technik eingespannt. Du denkst schon sozusagen instrumental über dein eigenes Leben und dass du jetzt
irgendwie stützen willst. Das finde ich krass. Also ich finde das nicht so abwegig, diesen Gedanken. Ne? Ja. Also wir haben das ja in so vielen anderen Bereichen, ne? wo wir uns irgendwie absichern wollen. Ne? Also wo man sagt, so oh, krass, ich lagere jetzt Kartoffeln ein oder was auch immer, ich speichere mit meinem Energie oder Medikament. Und wir sind ja auch hardcore abhängig. Ne?
Ja, absolut.
Stell dir mal vor, du hast irgendwie Diabetes oder so. Ja. Und stattdessen halt, ja genau, dann halt irgendwie, ja, ich finde es vielleicht ein bisschen unpassend, weil ich selber kein Diabetiker bin, aber ich stelle mir das vor, du bist ja auch abhängig von den Insulinspritzen und du lagerst sie dann ein. Ja? Du sagst, okay, ich will aber noch 10 Jahre leben, ja, mindestens. Und jetzt horte ich einen Insulinvorrat was auch immer. Ich versuche mir das irgendwie zwanghaft, also ich finde das irgendwie ein ganz witziges Beispiel, was nochmal vielleicht greifbarer ist als nur Luft. Mhm. Also, dass man halt und ich finde gleichzeitig, also es klingt so ein bisschen absurd, aber gleichzeitig finde ich es so verständlich irgendwie, dass ich gerne so eine Sicherheit mir bauen wollen würde, von dem, was ich, wovon ich abhängig bin.
Ja.
Ich meine, nicht jeder ist Diabetiker, aber zumindest spätestens beim Atem, ne, ist es halt so. Mhm. Und es gibt auch diese dystopischen Bilder von den Menschen, die dann irgendwelche, keine Ahnung, Masken aufhaben oder Lufttanks mitschleppen oder was auch immer, ja, weil irgendwie die Luft so schlecht ist. Genau. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es rüberkommt, was ich gerade in meinem Kopf habe, aber ich finde es irgendwie spannend.
Man kann das mit Heidegger ja so deuten, dass hier das Leben selbst als wieder so eine Perle in der Kette wahrgenommen wird, die gestützt werden muss durch technische Artefakte links und rechts, ja, also das Leben selbst wird instrumental verstanden als ein Ding, was eben technisch gestützt werden muss und nicht irgendwie als Gabe, ja. Also das ist eben eine Gabe, ist das sowas wie Insulin erfunden wurde, ja. Es ist eine Gabe, dass ich es bekomme. Weil in Afrika gibt es halt kein Insulin für die Leute, die arm sind. So, dass ich hier geboren bin, ist schon eine Gabe. Und dies wahrzunehmen, das glaube ich, ist so eine ganz große Schiene, die das Christentum gegen diese Instrumentalisierung und gegen diesen Mindshift leisten kann.
Mhm. Ja, das finde ich spannend. Also dieses, wie er vielleicht auch die Möglichkeiten, die Technik hat, dazu bringt, diese Illusion aufzuhalten, dass es eben keine Gaben sind. Mhm. Und was dann wiederum dazu führen kann, dass ich verzweifelt versuche, mir das zu garantieren. Mhm. Wie ich mit meinem Horten von Spritzen jetzt angedeutet habe. Ja. Und ich finde, keine Ahnung, das klingt so lächerlich, aber gleichzeitig sind wir irgendwie, oder ich zumindest, ne, ich vermute mal, alle halt irgendwie auch im Kleinen so, wenn man sagt, okay, keine Ahnung, ich kaufe mir Klopapier in der Corona-Krise oder Nudeln oder sowas, ja, weil ich irgendwie morgen halt auch noch was zu essen haben will. Ne?
Ja, klar.
Also das ist ja irgendwie so krass in einem drin und ich frage mich dann halt, keine Ahnung, hätten die Leute vor der Aufklärung auch schon gehortet, sozusagen, oder hatten die vielleicht dieses Mindset eben noch nicht, ne?
Ja.
Dass sie halt gesagt haben, okay, wir müssen halt eben drauf hoffen, dass Gott es regnen lässt. Ja.
Und ich finde, um das vielleicht noch biblisch zu untermauern, es gibt ja diese krasse Erzählung, die so völlig, völlig gegen unsere Weltsicht gerade läuft, von den Vögeln und den Lilien auf den Felde, ja. Die Vögel, die da nicht sehen, und die Lilien, die irgendwie nichts machen, die Gott kleidet die Lilien und füttert die Vögel und so. Das ist ja das Bild für das Reich Gottes, wie Jesus das erzählt. Und deswegen sollen wir uns auch keine Sorgen machen, kommt ja dann am Ende, weil unser Vater, ja, Gott der Vater ja auch für uns sorgt. Das wäre ja völlig absurd heute anzunehmen, oder? Also wer würde denn,
ja, brutal.
Es wäre lächerlich zu behaupten, man müsste so, ein Mensch könnte so leben wie die Vögel heute. Ja, um sich um nichts kümmern. Das wäre sozusagen das. Man könnte sagen, darin zeigt sich sozusagen die Lächerlichkeit der Bibel, aber ich glaube, darin zeigt sich eigentlich die Radikalität der Dankbarkeit zu Gott und was eigentlich Leben bedeutet. Reine Gabe, wie die Vögel das bekommen, wenn der Mensch dieses Mindset mal hätte, ja? Es ist reine Gabe, ist das Leben zu bekommen. Der Gott kümmert sich um alles für dich. Das ist irgendwie völliger Irrsinn. Also
der Kapitalismus würde instant zusammenbrechen.
Absolut, das ist völliger Irrsinn, genau.
Ja, du hast gesagt, das macht die Lächerlichkeit der Bibel aus. Ich finde das halt genau das Gegenteil. Das zeigt halt so ein bisschen die Absurdität der restlichen Welt irgendwie.
Genau.
Also oder die Unerreichbarkeit oder die nicht Erreichbarkeit, aber die Unerschöpflichkeit von dem, was vielleicht ich weiß nicht, wie man es nennt, ein Jesus-mäßiges Mindset, ne? Dass man halt sagt, hey, komm, gib halt frei von dem, was du hast, akzeptiere alles als Geschenk und so. Und das läuft natürlich gegen jede Faser unseres Systems und
absolut. Auch
selbst,
ja,
das halt irgendwie.
Aber darin zeigt sich der christliche Charakter, glaube ich, wirklich zugespitzt. Und natürlich können wir das in dieser Welt, wie wir sie jetzt haben, nicht leben. Da würde jeder morgen sterben.
Ich weiß, das weiß ich halt nicht. Das weiß ich halt nicht.
Und also als Einzelner, wenn du jetzt Einzelner meinst, ich werde jetzt mal mit die Blumen leben, dann ist morgen für dich vorbei. Weil du,
das kann schon sein, aber das ist ja das Radikale, oder? Ja, das ist der Grund, warum ich, Christentum nicht politisch sein kann.
Ja.
Weil es so dermaßen gegen alles läuft, was Politik kann und will.
Ja, ja, klar.
Ne? Also, dass du da sagst, eine christliche Politik, die wirklich ernst nehmen würde, dass wir nicht vorsorgen, dass wir radikal teilen, dass wir alle Leute aufnehmen, ja, nächstenliebend sind. Jeder Staat, jede Familie würde nach weltlichen Maßstäben instant zugrunde gehen.
Ja, ja, klar.
Oder nicht instant, aber nicht besonders lange halten. Und das Absurde daran vom Christentum wäre dann zu sagen, dass es aber trotzdem gewinnbringend ist, auf anderen Maß, auf Sachen, die wir nicht messen können, mit Einkommen und mit Lebensdauer und mit was auch immer. Und dieser völlig absurd radikale Anspruch ist das, was mich tatsächlich irgendwie auch ein bisschen am Christentum hält halt. Ne? Also dass es halt nicht eine logisch verständliche Untermauerung ist von westlichen Freiheitswerten oder keine Ahnung, was auch immer, ja. Also sondern dass es völlig gegen diese Sachen läuft und sich radikal auf Beziehungssachen orientiert und und radikal diesem alle Güter sind knapp Gedanken widersetzt, der natürlich rational völlig auf jeden Fall da ist, ne? Es ist ja so, aber einfach sagst du, nö, in dem, wo es im Christentum drauf ankommt, kannst du so leben, als wären diese Sachen halt nicht begrenzt, ne? Als wäre halt eben nicht dann, da bin ich einfach nur noch geflasht und denke mir halt so, wow, also wir sind so weit weg davon, auch nur das Essentiellste zu begreifen, wie das Reich Gottes funktioniert irgendwie.
Genau,
also genau.
Ich stimme dir da tatsächlich auch zu, dass es eben nicht möglich ist, Politik aus den Christen zu machen. Aber kurz noch ein Wort zur politischen Theologie, die würde auch das Gleiche sagen. Die würde aber sagen, diese radikalen Impulse, die wir haben, die können wir als Utopie einbringen in die Politik, indem wir korrigierend sagen, was schiefläuft. Als Kritik.
Natürlich, auf so einer Ebene kannst du natürlich Politik machen und man kann auch als Christ und Christin selbstverständlich in die Politik gehen und auch gut wirken. Also das auf dem Level meine ich jetzt, und da
sind
die meisten Leute auch. Ja. Aber wirklich.
Einen christlichen Staat sozusagen kannst du nicht bauen.
Ja, oder auch nur, genau, politische Handlungen zu machen, das ist, glaube ich, nicht nach weltlichen Maßstäben möglich.
Und, genau, genau.
Deswegen auch, wäre es natürlich auch hart übergriffig wahrscheinlich für alle Menschen, die vielleicht damit auch nicht konform gehen würden.
Aber das
deswegen,
ist ein guter Punkt, das sind
andere wiederum vielleicht Maßstäbe. Auch nicht christlich, ne? Aber muss dann doch, aber ja, keine Ahnung. Also es ist schon radikal, ne? Also, und da kannst du halt auch gucken, und da wird es dann halt auch richtig explosiv, sag ich mal, wenn man dann versucht, diese Gedanken irgendwie logisch zu verknüpfen und dann zum Beispiel mit Klimawandel in Verbindung zu bringen oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Und da plötzlich brennt halt alles um einen rum und man weiß nicht mehr, was man jetzt tun und lassen und glauben soll.
Ja, ja, klar.
Okay. Genau. Aber das genau diese völlig krassen und absurden Dinge, wo man seinen Kopf nicht drumherum kriegt und dann trotzdem irgendwie wissen muss, was man macht. Das finde ich irgendwie super spannend mittlerweile. An dem, was ich zumindest mit Christentum und Jesusmäßigkeit in Verbindung bringe.
Ja. Ja. Also ich meine, klar, die Bibel bietet da ganz viel Grundlage für. Ja, die Letzten, wer in die Ersten sei oder wer seinen Vater und Mutter nicht hasst und solche Sprüche verweisen ja auf diese Radikalität der Andersheit des Gottesreiches.
Genau.
Gibt immer wieder Einbrüche. Also ich stimme dir dazu. Für die Technik würde ich auch sagen, also diese Radikalität, die in der Bibel artikuliert wird, sie ist natürlich auch gegen unseren technischen Geist gerichtet. Also nicht alles oder wahrscheinlich das meiste, was wir technisch machen und wie wir technisch leben, widerspricht dem Christentum in diesem Aspekt jetzt. Dass das Christentum eine andere Lebensart, Lebensvision für uns hat.
Um wieder den Bogen zu schließen zu dem
genau.
Gedanken, den wir geführt haben vorhin. Liebe Leute, schickt uns Feedback. was wir falsch verstanden haben, ob man als Christ oder als Christin doch christliche Politik machen kann. Und so gibt es bestimmt Leute, die da vielleicht auch ein Statement zu haben. Lasst uns wissen, schickt uns was bei Insta oder Twitter, @netztheologen sind wir da. Schickt uns E-Mails, info@netztheologen.org. Wir freuen uns von euch zu hören.
Gerne auch Kritik am Text und am Autor des Textes. Und auch an meine Interpretation oder unsere Interpretation.
Genau. Haut raus.
Alles
und
klar.
Wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis dann.
Dass ihr dabei geblieben seid. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast ist ein Teil von YEET, dem evangelischen Content-Netzwerk.